Direkt aus Europa, Nummer 368, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport. Die Geschichte der ständigen Vertretung der DDR in Bonn. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Am 2. Oktober 1990 um 24 Uhr war alles vorbei. Die DDR war Geschichte, ihre ständige Vertretung in Bonn hatte nun für immer geschlossen. Seit ihrer Errichtung 1974 vertrat sie die Interessen der DDR in der Bundesrepublik. Die zwei deutschen Staaten unterhielten endlich Beziehungen zueinander.
7. November 1989, Ost-Berlin. DDR-Außenminister Oskar Fischer schlägt Egon Krenz eine zeitweilige Übergangsregelung für ständige Ausreisen vor. Am 8. November 1989 teilt Fischer Krenz mit, dass die ständige Vertretung in Bonn
beauftragt wurde, die Bundesregierung über die Absicht der DDR zu informieren, den Teil des Reisegesetzes, der die ständigen Ausreisen betrifft, vorzuziehen und in diesem Zusammenhang der Erwartung Ausdruck zu geben, dass die Regierung der BRD der Ausreisewelle aus der DDR entgegenwirkt.
Von Anfang an geht es zwischen Ost-Berlin und Bonn nicht zuletzt um das Reisen. Schon zwei Jahre vor der Errichtung der beiden ständigen Vertretungen kann Egon Bahr seinem DDR-Verhandlungspartner Kohl ein entscheidendes Zugeständnis abbringen. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wird
in dringenden Familienangelegenheiten Bürgern der DDR die Reise nach der Bundesrepublik Deutschland ermöglichen.
Das sichert Kohl schriftlich am 26. Mai 1972 Bahr zu. Es ist der Tag der Unterzeichnung des Verkehrsvertrages zwischen beiden deutschen Staaten.
Der politische Auftrag lautete, mitzuwirken bei der Gestaltung der gegenseitigen Beziehung.
Am 2. Mai nimmt die ständige Vertretung Ost-Berlins in Bonn die Arbeit auf. Die Einrichtung gegenseitiger ständiger Vertretungen war bereits zwei Jahre zuvor im Grundlagenvertrag von 1972 vorgesehen. Doch die bayerische Staatsregierung klagt vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Abkommen. Sie sieht darin die offizielle Anerkennung der DDR und die Aufgabe des Wiedervereinigungsgebotes durch das Grundgesetz. Die Karlsruher Richter weisen die Klage ab.
Ich spreche zu Ihnen aus dem Bonner Bundeskanzleramt. Hier wartet eine Schar von Journalisten und Fotografen auf das Erscheinen des stellvertretenden DDR-Außenministers Kurt Nier und des Staatssekretärs im Bundeskanzleramt Günter Gauß. Gestützt auf den Grundlagenvertrag haben
gegen ein besonderes Amt in einem besonderen Haus hat im politischen Bonn niemand etwas. Nur eine richtige Botschaft soll es eben nicht sein. Das, was dann 16 Jahre lang andauerte, das gab es in Bonn nur einmal.
Und sind von ihren Regierungen ermächtigt worden, ein Protokoll über die Einrichtung von ständigen Vertretungen beim jeweiligen Sitz der Regierung zu unterzeichnen.
Nun, wir arbeiten wie eine Botschaft und an dem Namen stoßen wir uns nicht.
Mit Exzellenz wurden Michael Kohl, Ewald Molt und Horst Neubauer von Bonner Politikern nie angesprochen.
Hier ist der Mercedes 600 mit dem Standard der Deutschen Demokratischen Republik. Helmut Kohl, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, begrüßt Erich Honecker, Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzender des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik.
10.30 Uhr am 7. September 1987. Das DDR-Fernsehen berichtet live und in Farbe. Erich Honecker trifft alle, die Rang und Namen haben in der Bundesrepublik. Jeder will sich mit dem Kommunisten aus dem Osten ins Bild setzen. Helmut Kohl betont immer wieder die deutsche Frage, auch in seiner Tischrede.
Die Präambel unseres Grundgesetzes steht nicht zur Disposition, weil sie unserer Überzeugung entspricht. Sie will das vereinte Europa und sie fordert das gesamte deutsche Volk auf, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Wir haben keinen Zweifel, dass dies dem Wunsch und dem Willen ja, der Sehnsucht der Menschen in Deutschland entspricht.
Erich Honecker.
Frieden, das ist das höchste Gut der Menschheit. Im Zeitalter schrecklicher nuklearer Vernichtungswaffen darf niemand mit dem Gedanken spielen, die Weltprobleme, auch die Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus mit militärischen Mitteln lösen zu wollen. Ich bitte Sie, mit mir das Glas zu erheben und zu trinken.
Auf das Miteinander der Deutschen und auf Ihr persönliches Wohl, Herr Generalsekretär, darf ich mein Glas erheben.
Ständige Vertretung der DDR, guten Tag.
In der letzten Diplomatenliste der Ständigen Vertretung Bonn sind noch 35 Mitarbeiter ausgewiesen. 25 arbeiten noch, gibt ein Sprecher auf Anfrage im Juli 1990 an. Der letzte ständige Vertreter der DDR in Bonn, Horst Neubauer, ist nicht mehr darunter.
Volker Wagner vermittelte uns einen Einblick in die deutsch-deutsche Geschichte.
10.05 Uhr. SWR 2 Leben.
Mit Fragen eine Welt eröffnen. Von Petra Malwitz.
Also an der Beziehung zu meinem Vater irritiert mich vor allem sein Nicht-Wissen-Wollen, was ich mache, wie es mir geht, einfach was meine Lebenssituation anbelangt.
Also er stellt keine Fragen?
Er stellt praktisch keine Fragen, beziehungsweise wenn er Fragen stellt, dann stellt er immer dieselben Fragen, also solche Proforma-Fragen. Wie geht's denn in der Arbeit oder was macht der Schwiegervater oder sowas? Die stellt er dann aber immer, also jedes Mal, wenn wir uns sehen, stellt er praktisch die gleichen Fragen.
Was wären es denn für Fragen, die Sie sich wünschen würden?
Also ich glaube, was ich mir am meisten wünschen würde, wäre eine Frage einfach nach dem, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Eine Frage, die signalisiert, dass er sich wirklich dafür interessiert, wie es mir geht.
Eine Frage bedeutet Zuwendung und lässt dadurch Gemeinsamkeit entstehen. Warum aber fällt es manchen so schwer, Fragen zu stellen?
Ja, ich vermute, dass es auch mit mangelnder Empathie zu tun hat. Also, dass das Personen sind, die nicht in der Lage sind, sich in andere hineinzufühlen, hineinzudenken. Und ich glaube auch, dass es wirklich mit einer Selbstbezogenheit zu tun hat. Also einem Fixieren auf die eigenen Probleme, die eigenen Krankheiten, das eigene Leid. Interessanterweise spricht mein Vater mit mir gerne über Ärzte und seine Behandlung. Also seine eigenen Probleme, die werden schon angesprochen. Aber es ist eben eine sehr einseitige Sache.
Der Vater könnte die Fragen des Sohnes, zum Beispiel die regelmäßig am Telefon gestellte Frage nach seiner Gesundheit, allerdings als genauso oberflächlich und allgemein empfinden, wie der Sohn die Fragen des Vaters. Und tatsächlich gibt dieser zu, selbst nicht den ersten Schritt tun zu können, mit hintergründigen Fragen ein persönlicheres Gespräch zu eröffnen.
Eine Kultur des Fragens ist ja oft nur in den Universitäten entstanden.
Dr. Carmen Kindel-Beilfuß ist als systemische Psychotherapeutin ein Profi darin, Fragen zu stellen. Und sie hat in ihrer Praxis erfahren, was eine Frage alles in Bewegung setzen kann. Als Ausbilderin für Familientherapeuten am Helm-Stierlin-Institut in Heidelberg gab sie den Teilnehmern des Seminars die Aufgabe, einmal darüber nachzudenken, was sie eigentlich gerne von ihren Freunden, Eltern oder Großeltern wissen würden, was sie aber noch nie gefragt haben.
Und dann sagten einige, sie hätten nur ein oder zwei Fragen gestellt, insbesondere an die Älteren, meistens Großmama oder Großpapa. Und sie hätten ganze Lebensgeschichten geschenkt bekommen mit Fotos und mit mehreren Treffen. Und die wären so froh, dass sie mal gefragt worden seien. Gerade die Älteren machen das sehr gern und scheinen auch in dem Alter über die Reife zu haben, es so zu tun, dass es sie nicht mehr so belastet wie in jungen Jahren.
Fragen können wie Küsse schmecken, heißt das Buch, das Carmen Kindel-Beilfuß zu diesem Thema geschrieben hat. Systemische Fragetechniken für Anfänger und Fortgeschrittene. Küssen kann jeder, schreibt sie darin. Aber die Unterschiede. Jeder, der einmal einen Kuss bekommen hat, der ohne Gespür für das Gegenüber war, weiß sofort, was sie meint und muss schmunzeln. Für Fragen gilt offenbar Ähnliches. Fragen können beglücken. Sie können Prozesse in Gang setzen und Sichtweisen verändern, aber Fragen können auch Distanz erzeugen und ungute Gefühle auslösen.
Jeder Mensch, dem ich begegne, da weiß ich, der hat eine lange Biografie hinter sich, der hat enorm viel geleistet, dass ich ihm heute begegnen darf, der hat viele tausende Tage gelebt, er hat da was vollbracht, hat vielleicht Kinder, hat einen Mann, eine Frau, er hat Schule abgeschlossen. Das sind alles Möglichkeiten, was ich fragen kann. Zum Beispiel, was war der größte Erfolg Ihres Lebens, ja? Oder Sie gucken so fröhlich, wo haben Sie das Lachen gelernt, ja? Ich finde immer, das Beschwerliche ist etwas Hochpersönliches und das kann erst dann erzählt werden, wenn die Beziehung gut ist.
Es gibt Menschen, die stellen eine Frage nach der anderen, um sich zu verstecken, um nicht Stellung beziehen zu müssen. Es gibt Menschen, die stellen Fragen, nur um sie anschließend selbst zu beantworten. Und es gibt Menschen, die stellen Fragen, ohne für die Antwort offen zu sein. Fragen sollten nie die Absicht verfolgen, den anderen in einem Netz von Vorannahmen zu verstricken.
Sie hörten mit Fragen eine Welt eröffnen.
8:29 ist es, Mikado in HR2 Kultur. Die Sommerferien in Hessen neigen sich dem Ende entgegen. Erholt kehren viele an den Arbeitsplatz oder in die Schule zurück. Und wenn Ihnen Claudia Wehrle und Oliver Glab gleich sagen, mach mal Pause, dann werden Sie das jetzt vielleicht gerade in diesem Moment doch etwas übertrieben finden.
Die Menschen kommen nicht mehr zu sich selber, wenn sie pausenlos unterwegs sind.
Mach mal Pause, Coca-Cola.
Wir brauchen sofort eine Feuerpause in Gaza und
nach 2 Jahren Denkpause in allen Mitgliedstaaten.
Die Winterpause rückt näher.
Ich habe keine Erziehungspause, nichts gemacht.
Ich gehe davon aus, dass wir auch in der Sommerpause tagen.
Weil in den Pausen kann ich machen, was ich will.
Frauen fliegen raus, weil sie irgendwann die Babypause haben.
Gut, machen wir eine Pause. Aber was ist Pause? Das, wonach sie gerade geklungen hat? Ein Nichts?
Die Radiomacher von einst haben zumindest versucht, die Pause hörbar zu machen.
Das Pausenzeichen des Hessischen Rundfunks von 1955.
Damit die Pause wenigstens nach irgendetwas klingt und nicht einfach nur nach nichts.
Aber die Pause ist nicht einfach nur ein Nichts. Das sagt zumindest der Zeitforscher Karl-Heinz Geißler. Er war viele Jahre Professor für Wirtschafts- und Sozialpädagogik an der Universität der Bundeswehr in München. Sein großes Thema war und ist immer noch die Zeit. Er hat viele Bücher darüber geschrieben. Karl-Heinz Geißler sagt,
die Pause ist Teil von Aktivität, und zwar der passive Teil der Aktivität. Keine Aktivität ist als Aktivität erkennbar, wenn es nicht auch die Nichtaktivität gäbe. Und die wird durch die Pause repräsentiert.
Loch allein kommt nicht vor. Das Merkwürdigste an einem Loch ist der Rand. Kurt Tucholsky.
Die Pause unterbricht also etwas und ist gemeinsam mit diesem etwas interessant.
Aber die Babypause ist doch nicht die Pause vom Baby. Und die Denkpause ist gerade nicht als Pause vom Denken gemeint.
Bei der Pause muss man also nicht nur fragen, Pause wovon, sondern auch Pause wofür. Und es gibt ja noch andere Pausenklänge als das Schweigen.
In den Frühstückspausen essen wir, in den anderen Pausen spielen wir. Manche Kinder spielen Fußball, zum Beispiel die Jungs, und manche Mädchen hüpfen Seil. Ich und meine Freundin Katharina, wir spielen in der Pause ein besonderes Spiel, das handelt von einem Burgfräulein und einem Knappen.
Zu Hause, im Haushalt oder mit den Kindern kann eine Pause sein, dass ich einfach mit den Kindern spiele. Das ist die Pause vom Haushalt. Oder einfach mich auch hinsetze, Kaffee trinke oder mal spazieren gehen. Da ist Pause einfach anders definiert.
Man braucht Entspannung, körperlich wie auch geistig. Mal andere Gedanken zu haben, mal ja eine Verkrampfung im Hirn zu lösen. Kenne ich auch noch aus dem Beruf her, dass ohne die Pause hätten wir schwierige Probleme an den Computersystemen nicht gelöst, weil wir uns verrannt haben.
Ich betreibe sehr viel Sport, aber für mich ist das eine Pause. Wenn ich schwimme, im Wasser bin, das ist mein Sport, höre ich nichts, dann konzentriere ich mich auf meinen Körper, fühle das Wasser, fühle die Bewegung und schalte das Hirn mal ab, dass er den ganzen Tag eigentlich angespannt und angestrengt ist.
Die Pause hat eine zeitliche Begrenzung. Sie hat einen Anfang und sie hat einen Schluss. Und das ist manchmal unüberhörbar.
Aber manchmal auch nicht.
Ich weiß ja nicht, wann eine Pause beginnt, ob die einige Sekunden dauert oder ein paar Stunden.
Dass eine Pause zu Ende ist, merkt man auf jeden Fall daran, dass es weitergeht. Aber bis dahin muss man sie aushalten, die Pause. Können wir das überhaupt noch?
Machen wir doch ein kleines Experiment mit dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Ich habe das immer als eine schwere Last empfunden. Ich habe danach nicht gestrebt und ich kann jeden nur, ich hätte bald gesagt, bewundert, aber das wäre ironisch gewesen. Ich kann mich nur wundern über jeden, der nach dieser Macht, ich sage nach dieser Verantwortung, strebt.
So spricht Helmut Schmidt im Originalton. Langsam, mit vielen Pausen. Uns Radiomachern dauert das zu lange. Wenn wir ein Stück für den Hörfunk produzieren, dann schneiden wir gerne die Pausen raus. Das klingt dann so.
Ich habe das immer als eine schwere Last empfunden. Ich habe danach nicht gestrebt und ich kann jeden nur, ich hätte bald gesagt, bewundert, aber das wäre ironisch gewesen. Ich kann mich nur wundern über jeden, der nach dieser Macht, ich sage nach dieser Verantwortung, strebt.
Wollen wir wirklich nicht mehr hören, dass jemand über das nachdenkt, was er sagt? Zeitforscher Karl-Heinz Geißler.
Pausen sind wichtig, um sich in dieser Welt zu orientieren, um Besinnung zu bekommen. Also ohne Pausen werden wir besinnungslos und die Welt wird sinnlos, weil der Sinn sich in den Pausen entwickelt. Der Sinn entwickelt sich dann, wenn ich auf das, was ich getan habe, das, was ich auch erlebt habe, draufschaue. Und dann kann ich Sinn entwickeln. Wir tendieren zu einer Non-Stop-Gesellschaft, um das Wachstum weiter zu steigern.
Wo wird das deutlicher als am Devisenhandel? Meint Antje Präfke von der Commerzbank.
Der Devisenhandel ist kein börslicher Handel. Es gibt keine Anfangs- und keine Schlussglocke. Es ist ein Handel zwischen Banken und da zu jedem Zeitpunkt auf dem Globus Banken geöffnet sind, steht dieser Handel nie still. Australien gibt das Zepter weiter an Europa und London und das wiederum gibt es weiter an New York. Das heißt, wir können jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit Devisen handeln. Das beinhaltet aber auch, dass man eigentlich immer auf dem neuesten Stand sein muss und wissen muss, was geschieht in der Welt und was geschieht mit den Währungen.
Die kapitalistische Gesellschaft, besonders die Konkurrenzgesellschaft, tendiert dazu, möglichst vieles zur gleichen Zeit zu machen. Das heißt, Zeit in Geld zu verrechnen. Das Grundelement ist Zeit mit Geld zu verrechnen und Geld kennt kein Genug. Und wenn Sie kein Genug kennen, ist jede Pause eine Störung, weil sie vom Geldverdienen abhält.
Dabei hat die Pause doch eigentlich viel mehr zu bieten.
Dass man da spielen kann. Dass man sich so richtig austoben kann. Weil man dann ganz schön viel frische Luft hat und einem dann nicht so leicht die Puste ausgeht.
Die Pause ist einfach wichtig, dass ich ruhig bleibe über den Tag verteilt, dass ich nicht hektisch werde, dass ich nicht am Abend meine Kinder anschreie. Im Grunde genommen brauche ich das für meine Ausgeglichenheit.
Ich werde frei im Kopf. Ich habe neue Gedanken. Ich habe dann Spaß wieder, das andere zu tun.
Erquicklich ist die Mittagsruhe, nur kommt man oftmals nicht dazu. Wilhelm Busch.
40 Stunden sind's pro Woche, die ein Mensch noch leisten kann. Denn der heutige Stand der Technik fordert einen ganzen Mann.
Ich halte den Kampf um die verkürzte Arbeitszeit völlig in Ordnung.
Wenn die Gewerkschaften heute ihre Forderung nach der 40-Stunden-Woche erheben, so entspringen diese Forderungen keineswegs dem Übermut von Funktionären, sondern sie sind eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit.
Diese Erkenntnis legt der Zeitforscher Karl-Heinz Geißler auch den Arbeitgebern ans Herz. Schon in ihrem eigenen Interesse.
Ich denke, die Ökonomen berechnen immer nur den produktiven Effekt der Beschleunigung und den produktiven Effekt von Pausen. Den berechnen sie leider nicht. Das heißt, da sind sie einfach naiv und warten, bis die Katastrophe eintritt, bis die negativen Folgen eintreten. Zum Beispiel, wenn Sie den Sonntag wegrationalisieren, wird die Arbeitsproduktivität sinken und nicht steigen. Das hat man übrigens versucht. Im Ersten Weltkrieg hat die englische Kriegswirtschaft, um die Kriegsproduktion zu fördern, den Sonntag abgeschafft, um 7 Tage in der Woche zu arbeiten. Daraufhin ist die Produktion massiv gesunken, die Störungen im Arbeitsprozess haben zugenommen und die Unzufriedenheit der Arbeiten ist gewachsen. Man hat diesen Versuch relativ schnell wieder abgebrochen.
Arbeiten an Sonn- und Feiertagen wird immer mehr zur Regel. Mit schlimmen Folgen.
Die Menschen kommen nicht mehr zu sich selber, wenn sie pausenlos unterwegs sind. Das heißt, sie tendieren dazu, depressiv zu werden. Wer vor sich selber flieht, endet letztlich in der Depression.
Da ich nicht in einem Einzelbüro sitze, ist es schon so, dass man ja unter permanenter Beobachtung steht. Und dann nimmt man sich vielleicht die Pause gar nicht, weil man das Gefühl hat, der andere könnte denken, man hat nichts zu tun.
Hermann?
Ja?
Was machst du da?
Nichts.
Nichts? Wieso nichts?
Ich mache nichts.
Mir scheint nämlich selbst ein freier Bürger nicht wirklich frei zu sein, der nicht irgendwann auch einmal einfach nichts tut. Cicero.
Vom Verschwinden der Pause. Ein Beitrag von Claudia Wehrle und Oliver Glab über das lebensnotwendige Innehalten, das wir uns zurückerobern müssen. Sie können den Beitrag als Podcast-Angebot finden im Internet unter hr2kultur.de in der Rubrik Wissenswert. Oder aber Sie können einen Mitschnitt auf CD bestellen. Das Hörertelefon erreichen Sie unter folgender Nummer 069 15 55 100.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 367. Dass man im Deutschen wie auch im Französischen und vielen anderen Sprachen 2 Formen der Anrede unterscheidet, macht es einem leichter als im Englischen, verschiedene Arten der Beziehung zu einem Gesprächspartner darzustellen. Man kann sich gegenseitig siezen oder duzen, man kann aber auch jemanden, der einen duzt, siezen und umgekehrt jemanden, der einen siezt, duzen. Wenn jemand einen ausländischen Arbeiter, der nicht viel besser Deutsch kann als ein Kind, wie ein Kind behandelt und duzt, erwartet er trotzdem, dass der Ausländer ihn siezt, so wie man als Erwachsener von Kindern normalerweise erwartet, dass sie einen siezen, während man Kinder normalerweise duzt. Wenn man als Ausländer mit der zweiten Person der Verben Schwierigkeiten hat und deshalb auch Kinder siezt, ist das aber nicht schlimm. Kinder finden so etwas vielleicht ein bisschen seltsam oder lustig, aber das stört sie nicht. In manchen Familien ist es üblich, dass die Kinder die Eltern siezen, aber die Kinder werden von ihren Eltern natürlich geduzt. Wenn man jemanden mit dem Vornamen anspricht, duzt man ihn normalerweise, aber es gibt auch Situationen, in denen man mit dem Vornamen das Sie verbindet. Das macht zum Beispiel manchmal in einem kleinen Geschäft die Chefin gegenüber ihren Mitarbeiterinnen, aber sie selbst lässt sich von ihnen nicht mit dem Vornamen ansprechen. Wenn man jemanden mit seinem Titel anspricht, ist es in Deutschland unmöglich, ihn zu duzen, aber in Österreich kommt das durchaus vor, zum Beispiel »Grüß dich, Herr Botschafter«. Wer in Deutschland zu einer Tanzschule geht, will da nicht nur tanzen lernen, sondern auch Verhaltens- und Höflichkeitsregeln. Während der Tanzstunden erklärt der Tanzlehrer auch, wer wem das Du anbieten kann. Das Angebot muss normalerweise von der ranghöheren Person kommen. Der Ältere bietet dem Jüngeren, die Dame, dem Herrn, der Vorgesetzte, dem Mitarbeiter das Du an. Jemanden nur mit seinem Familiennamen anzusprechen, ist im Allgemeinen unhöflich, aber zu einem Schüler sagt der Lehrer, Müller, komm bitte mal an die Tafel. Eine Kassiererin kann zu einer Verkäuferin sagen, Frau Müller, sieh bitte mal nach, was die großen Erdbeeren heute kosten. Studenten werden von anderen Studenten jetzt meist geduzt. In der ehemaligen DDR verwendet man das Du aber seltener als in den alten Bundesländern. Bei einer Meinungsumfrage haben in Leipzig nur wenige gesagt, dass sie sich mit ihren Kollegen oder mit ihrem Chef duzen. Das liegt vielleicht an den unangenehmen Erinnerungen an das Du, das in der kommunistischen Partei als Anrede unter Genossen üblich war. Kinder duzt man, aber allmählich werden sie größer und dann muss man ihnen gegenüber irgendwann zum Sie übergehen. Wenn man nicht mit ihnen verwandt ist, geschieht das oft, wenn sie 16 werden. Aber meist bleibt man dann bei der Anrede mit dem Vornamen. Schulfreunde der eigenen Kinder duzt man natürlich, aber wenn sie größer werden, geht das nicht mehr. Verwandte duzt man, aber entfernte Verwandte siezt man lieber. Schwierig ist die Entscheidung auch bei den Schwiegereltern der eigenen Kinder. Dass man einander siezt, gibt es erst seit 300 Jahren. Die Anredeformen erlauben die Bestimmung von Nähe und Distanz mit Hilfe der Sprache. In fast allen Beziehungen unter Erwachsenen verwendet man erst das Sie und der Übergang zum vertraulichen Du ist ein Zeichen dafür, dass sich in der Beziehung etwas geändert hat. In einer Liebesbeziehung erfolgt der Übergang zur Anrede mit dem Vornamen und Du meist beim ersten Kuss. Der Schritt vom Sie zum Du unter Bekannten ist schwierig. Das kann so etwas wie ein feierlicher Akt sein. Der Ältere kann dem Jüngeren das Du anbieten, aber umgekehrt geht das nicht. Auch wenn Kollegen schon jahrzehntelang zusammenarbeiten, siezen sie sich, denn die Distanz erleichtert manches. Einem Redakteur hat mal eine Kollegin bei einem kleinen Fest vorgeschlagen, einander zu duzen, aber am nächsten Morgen haben sie sich wieder gesiezt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 367. Danke.